Produktivität heißt, sich für das Richtige, Wichtige zu entscheiden und nicht einfach versuchen, jetzt durch Micro-Scheduling oder was die ganzen Produktivitätsbibeln da raten, möglichst viel in den Tag hineinzuquetschen. Das kann es nicht sein.
Marcel Mello ist Product Lead bei Zipgate, einem digitalen Telefonieanbieter aus Düsseldorf und Host des Podcasts Tech is Good. In unserer heutigen Folge sprechen wir über die spannende Frage, warum nicht jede Technologie zwingend die Produktivität steigert. Marcel, herzlich willkommen.
Hallo Andreas, schön, dass ich hier sein darf.
Ich bin ja an einem LinkedIn-Post von dir hängen geblieben, wo es mal so grob wiedergegeben in meinen Worten. Ja, meine Güte, jetzt digitalisieren wir uns seit 20, 25 Jahren, digitalisieren wir die Weltmeister. Aber Produktivitätsgewinne erzielen wir doch eigentlich gar nicht. Mhm. Und die Aussage und Hypothese, dass wir eigentlich zu viel mit so Lala-Technologien rumwurschteln. Erklär doch mal.
Ja, ziemlich provokant war das. Aber das Wort Solala-Technologien, das habe ich mir gar nicht selbst ausgedacht. Das kommt von dem Wirtschaftsnobelpreisträger Darren Acemoglu, heißt der. Von dem habe ich neulich ein Buch gelesen. Und der sagt, solche Solala-Technologien oder So-So-Technologies, das sind die Automatisierungen oder Maschinen, die kaum Produktivitätsgewinne mit sich bringen, aber trotzdem, und das ist das Gemeine, trotzdem Arbeitsplätze vernichten. Und das widerspricht halt dem, was wir uns eigentlich von Automatisierung erhoffen. Ne? Also eigentlich war das die letzten 300 Jahre, muss man sagen, so, dass Automatisierung uns scheinbar produktiver gemacht hat und deswegen auch wir in der Arbeit mehr erreichen konnten und sich das für die Unternehmen dann gelohnt hat, auch mehr Leute einzustellen. Das hat dann die Nachfrage erhöht, die Löhne getrieben und die ganzen Segnungen der Industrialisierung, die wir jetzt ernten. Aber das ist halt nicht immer so. Es gibt tatsächlich Technologien, wo die Produktivität nicht steigt. Und da müssen wir gerade in der Digitalisierung genauer hingucken, glaube ich.
Mhm. Hast du da mal ein Beispiel oder können wir vielleicht mal kleine Klärungsübungen zum Thema Produktivität machen? Das ist ja auch ein Begriff oder eine Begrifflichkeit, wo man schnell mal sagt, ja, sind wir produktiver geworden? Aber ja, was ist deine Definition?
Ja, gute Frage. Das ist wieder so ein Wort, wo, wenn man es ganz allgemein definiert, dann können wir uns noch alle darauf einigen. Das ist irgendwie so das Verhältnis von Input und Output. Das heißt, je mehr ich in ein Ergebnis reinstecken muss an Zeit und Kraft und Energie, desto niedriger die Produktivität. Und wenn ich weniger reinstecken muss, dann steigt die Produktivität. Das haut so einigermaßen hin, wenn man da so volkswirtschaftlich drauf guckt. Und dann kannst du BIP messen und so. Ich finde gerade, wenn man dann so seine persönliche Produktivität misst oder die der Mitarbeiter oder die des Unternehmens, dann wird das schon ein bisschen schwieriger, weil dann stellt man sich als erstes mal die Frage, was ist denn eigentlich Input? Also Arbeitsstunden, ja klar, aber ich kann ja zum Beispiel auch viel Energie in etwas reinstecken und mental mich etwas mit sehr beschäftigen, das kann man schon schwerer messen. Und man ist natürlich dann schnell beim Output. Also was ist denn eigentlich ein wertvolles Ergebnis? Und es gibt ja Ergebnisse, die sind weniger wertvoll und welche, die sind weniger wichtig. Also da kommt man dann schon zu sehr relevanten Fragen natürlich. Ne? Was ist das, was für mich als Unternehmen zählt? Jetzt hast du noch ein Beispiel gefragt. Genau, ich hatte in den LinkedIn-Post, hatte ich ja ein Beispiel mitgebracht. Das wurde dann auch sehr rege diskutiert, nämlich SB-Kassen, weil ich da tatsächlich an dem Samstag davor, es war nicht ausgedacht, bei IKEA an der Kasse mal wieder stand und dann, wie das so ist, ne? Die Frau hatte 27 Kerzen gekauft und was man da so alles dann doch ganz dringend braucht bei IKEA. Und die haben ja inzwischen nur noch SB-Kassen bei uns in Düsseldorf. Und das ist für mich so ein Beispiel für eine Solala-Technologie, weil da erstmal tatsächlich nicht mehr Produktivität entsteht, weil die wird ja einfach nur, die Arbeit wird ja nur verlagert von den Menschen hinter der Kasse zu dem Kunden. Und dann ist es, das ist zumindest meine These auch so, dass die Mitarbeiter, die dadurch jetzt entlastet werden, dadurch nicht produktiver werden, weil das würde ja heißen, dass die Mitarbeiter bleiben, aber jetzt wertvollere Sachen machen, zum Beispiel sich um das Layout des Supermarktes kümmern, da die Laufwege optimieren oder da gab es so ein paar in den Kommentaren so ein paar Hinweise, dass das vielleicht doch passiert, ne, dass man sich dann die nächste Marketingaktion überlegt. Meine Vermutung ist aber, dass die Leute, die halt vorher in der Kasse saßen, dann jetzt einfach ihren Job verlieren und das ist genau die Definition einer Solala-Technologie. Ersetzt Arbeitsplätze, aber unterm Strich haben wir nichts gewonnen.
Hm. Ich war auch letztens im Baumarkt und war in einer dieser SB-Kassen.
Ja.
Und um das Beispiel mal zu verlängern, also ich war schneller durch. Das ist ja auch, also könnte man ja, jetzt sind wir aber wieder bei der Definition, ne, der Produktivität, ich als Kunde bin schneller durch. Das heißt, ich bin eigentlich produktiver. Mhm. Das könnte ja auch, aber da müsste ich jetzt als Unternehmen erstmal definieren. Und an dem einfachen Beispiel sehen wir ja schon, dass es gar nicht so leicht ist. Jetzt müsste ich ja meine Systemgrenzen definieren oder auch die Grenzen,
genau, ja.
Wo ich eigentlich, also gehe ich wirklich auf eine Outcome-Ebene und der Kunde war schneller mit seinem Bezahlvorgang durch. Es führt auch, glaube ich, nochmal, um das nochmal kurz weiterzuführen.
Ja.
Klar, da steht jetzt ein Mitarbeiter daneben, der guckt auch nochmal. Ne? Da habe ich sofort auch mit deinem Post angedockt und ich, ja, der würde ja jetzt eigentlich an der Kasse sitzen, kann jetzt aber mehr bedienen. Aber Aldi macht jetzt einfach ja einen Kassierer, der hat dann zwei Lanes, ne? Und dann kann er mehr oder weniger fast doppelt so schnell. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, wobei man dann wirklich erst lernen muss, ja, was ist für mich eigentlich Produktivität und wie will ich das definieren? Fällt dir spontan noch ein zweites Beispiel ein? SB-Kasten?
Nein, konkretes nicht, aber wir haben tatsächlich ja in der Automatisierung ganz häufig den Fall, dass Arbeitsplätze nicht aufgewertet werden, sondern einfach ersatzlos gestrichen werden. Und was dann passiert ist, dass die Leute dann umschulen müssen im besten Fall. Und dann kann es sogar passieren, dass sie in einem besseren Job landen. Das ist dann auch immer so das, was uns Big Tech und so erzählen, dass die Jobs, die ja eh keiner haben will im Callcenter und so, dass die dann halt wegfallen, aber dass die Leute das ja eh nicht wollen. Die wollen ja eigentlich andere Jobs haben. Da ist aber die Frage, ob die Jobs dann wirklich bekommen oder ob sie dann halt in der Gig-Economy landen, in Berufen ohne Sozialversicherung und den ganzen Sachen, die sie vorher hatten und dementsprechend tatsächlich die Löhne, also das, was wir eigentlich treiben wollen, durch Automatisierung dann sinken. Mhm. Und da, genau, ich komme ja aus der Telefonie, ist eine Frage, die wir uns tatsächlich auch stellen. Also wir machen, kommen wir wahrscheinlich auch gleich zu, wir machen viel mit KI und versuchen auch da unsere Kunden zu entlasten. Aber zwischen entlasten und entlassen ist manchmal ein schmaler Grat. Ne? Und da stehen wir auch manchmal vor der Frage, was wir da jetzt eigentlich erreichen wollen mit unserem Produkt, welche Art von Automatisierung.
Jetzt hast du den Schwenk ja schon gemacht. Wie ist es denn allgemein dein, sag ich mal so, dein Thema geworden, ne? Produktivität? Mhm. War das primär durch Zipgate, durch deine berufliche Position? Vielleicht würdest du da kurz was zu sagen, wie das zusammenhängt, dein Job dort und das Thema Produktivität?
Ach, da gibt es so zwei Erzählstränge. Also wir haben ja gerade schon über persönliche Produktivität gesprochen. Das ist etwas, was mich schon seit Beginn meines Berufslebens so begleitet. Also ich habe in der Online-Sparte von einer Tageszeitung angefangen als Produktmanager und wie das dann so ist, am Anfang muss man erstmal lernen, wie man eigentlich sich priorisiert. Das hat man in der Schule ja nicht wirklich beigebracht bekommen, ne, wenn man da mit so verschiedenen Projekten jongliert. Und das habe ich am Anfang auch nicht gut hinbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann hat sich ein Kollege meiner angenommen, hat mal gefragt, Marcel, wie machst du das eigentlich mit deinen Projekten und so? Oder versandet ab und zu was? Wie arbeitest du da? Und dann habe ich dem meine, was war das? Wunderlist, genau, hatte ich eine endlose Liste von To-Dos. Also kann man schon sehen, wie lang das her ist. Da war Wunderlist gerade a thing. Ja, und dann hat er so ein bisschen die Augenbrauen gehoben und gesagt, okay, ich zeig dir jetzt mal, wie man das richtig macht. Und dann hat er mir Getting Things Done von David Allen geschenkt. Eine der großen Produktivitätsbibeln. Und da habe ich dann einen ganz neuen Blick darauf bekommen, was es eigentlich heißt, produktiv zu sein. Und eine Sache, die in dem Buch mehrmals betont wird, es geht nicht darum, immer nur die Sachen, die man eh macht, halt schneller zu machen. Das ist nämlich das große Missverständnis, sondern der größte Hebel für Produktivität ist ja, sich zu überlegen, was möchte ich eigentlich erreichen? Also auch Sachen sein zu lassen, die vielleicht gerade weniger wichtig sind, weil wir haben alle nur begrenzte Zeit und Ressourcen. Genau, und das hat mich dann über die Jahre, bin ich da immer wieder eingestiegen, habe auch viele andere Bücher zu dem Thema gelesen, weil das natürlich, es wird bei dir genauso sein, uns ein Thema ist, was uns einfach begleitet in unserer Wissensarbeit, ne, wie man produktiv ist. Jo, das ist das eine. Und natürlich als Produktmanager möchte man auch seine Kunden produktiver machen. Das ist am Ende das Versprechen fast aller digitalen Produkte. Manche wollen auch einfach ihre Nutzer nur glücklicher machen oder eine Wirksamkeit erzeugen, aber zumindest im Software-as-a-Service-Bereich, da geht es ganz häufig darum, dass man im Business-Kontext User produktiver machen möchte. Und das ist bei Zipgate, wo ich jetzt auch schon eine Weile lang arbeite, gerade deswegen so ein spannendes Thema, weil das für uns neu ist, dass wir uns den Usern zuwenden. Also wir sind eine Telefonanlage, Cloud PBX, eine der ersten gewesen auch in Deutschland. Und so eine Telefonanlage, die richtet sich eigentlich vor allen Dingen an einen IT-Admin. Der muss das irgendwie verwalten und einrichten. Und das ist mit so einer Cloud-Anlage viel einfacher, als wenn man da sowas Physisches im Keller stehen hat. Das ist auch alles schön und gut. Für die Mitarbeiter ändert sich meistens erstmal gar nichts. Und das ist auch so Teil des Versprechens. Also die haben weiterhin ihre Tischtelefone und dann haben die irgendwie gehört, ja, der hat da was von Zipgate erzählt, aber der hat mir versprochen, ich kann alles behalten. Meine Rufnummer bleibt die gleiche, es ändert sich nichts. Das ist wirklich so das, was auch alle beruhigt. Und da sind wir auch jetzt jahrelang gut mitgefahren. Und jetzt merken wir aber, zumindest in den Branchen, die wir unterwegs sind, das sind auch viele digitalisierte Branchen, da wollen die Leute mehr. Die wollen nicht einfach nur telefonieren, sondern halt auch ihre Arbeit jetzt gerade mit dem Innovationsdruck, unter dem alle stehen, grundsätzlich hinterfragen und verbessern. Und das heißt, wir widmen uns jetzt, das ist ulkigerweise neu für uns, dem User zu. Also nicht mehr nur dem Kabelstöpsler, sondern den Menschen, die wirklich arbeiten und telefonieren und stehen vor der Frage, ja, was machen wir denn eigentlich? Wie liefern wir was Besseres als so ein klassisches Tischtelefon? Was heißt eigentlich telefonieren im Jahr 2025? Und da ist das Thema Produktivität jetzt mal aus einer ganz anderen Sicht auch wieder bei mir auf dem Tisch gelandet. Mhm.
Das ist ja schon, das hört sich, das sagst du jetzt so leicht. Ich stelle mir vor, das ist ja eine, wie viele Leute seid ihr? Sind 300 ungefähr?
Knapp 300, genau.
Ja, genau. Das ist ja auch für ein, selbst so ein innovatives Unternehmen für euch, kann ich mir vorstellen, eine riesige Veränderung.
Total. Also wir müssen da Research machen, der bei Null anfängt teilweise. Also wir haben natürlich immer trotzdem mit den Usern gesprochen, ne? Aber wir waren sozusagen das Kabel, was aus der Wand kam und da hörte so unser Turf auf. Und jetzt müssen wir erstmal ganz neu verstehen, wer telefoniert viel im Unternehmen, wer wenig, was wollen die eigentlich erreichen, telefonieren die eher intern oder mit draußen. Da hat sich ja auch, also das Wissen, was wir vielleicht vor 5 oder 10 Jahren hatten, so grob hat sich natürlich auch dadurch, dass jetzt durch die Corona-Krise alle viel verteilter arbeiten und MS Teams ein Standard-Tool geworden. Es hat sich ja auch vieles geändert. Deswegen ist das gerade ein bisschen Startup-Atmosphäre wieder, muss man sagen.
Ja, und das treibt natürlich auch enorm die Varianten, weil jeder Anwender, jede Rolle in einem Unternehmen hat ja ganz anderes Telefonieverhalten. Also würde ich mal sagen, ja, dein Backlog explodiert und du musst noch genauer priorisieren und dich auch auf gewisses Personas oder Zielgruppen fokussieren. Ja, so aber erklär doch nochmal, vielleicht können wir daraus nochmal ein zweites Beispiel für Produktivität. Ne? Also ihr seid der Telefonieanlagenanbieter in der Cloud und das Versprechen, sage ich mal so in meinen Worten, ihr wandelt euch strategisch von das Versprechen an den IT-Admin, schnell hassle-free in der Cloud, hin zu XY-Rolle XY mit Zipgate wirst du produktiver in deinem Arbeitsalltag. Wie definiert er da Produktivität dann? Du kannst auch gerne ein Beispiel nehmen, wenn dir es leichter fällt, das konkreter wird.
Es geht auch da wieder darum, dass die User ihre Ziele erreichen. Und da müssen wir tatsächlich dann häufig mal 2, 3 Schritte zurückgehen und überlegen, was sind denn eigentlich die Ziele, die unsere User erreichen wollen. Die sind häufig sehr getrieben von dem Telefonieaufkommen, dann hast du eine Hotline und da kommt halt ein gewisses Aufkommen pro Tag rein und dann versuchst du irgendwie das zu managen. Und die erste Frage ist natürlich, ist das überhaupt notwendig, dass ich jeden dieser Calls annehme? Oder kann ich davon gewisse Sachen delegieren, entweder an andere Menschen oder an andere Maschinen? Das ist das, was uns natürlich jetzt im Zuge von KI noch viel häufiger zur Verfügung steht als Tool, dass wir die Sachen, die den Raum, den Maschinen ausfüllen können, nochmal deutlich vergrößert haben, sodass das, was wirklich die menschliche Arbeit macht, so das Kreative, dass man über etwas nachdenkt, dass man auf Ideen kommt, dass man die Gespräche führt mit den wertvollen Kunden und nicht, wo es nur darum geht, eine ganz bestimmte Supportanfrage zu erfüllen, wo im Zweifel Telefon auch gar nicht das richtige Medium ist. Das gucken wir uns natürlich auch genau an. Dass man alles das versucht, nach unten zu priorisieren, damit unsere User die Telefonate führen können, die entweder sehr, sehr wertvoll sind oder sehr, sehr dringend sind.
Was ja auch wieder ein schönes Beispiel ist, wie definiere ich Produktivität? Jetzt könnte ich sagen, naja, ich delegiere die eine oder andere Anfrage an einen KI-gestützten Support-Agent, werde damit vordergründig produktiver, möglicherweise sogar wirklich.
Ja.
Hintenrum habe ich aber gelangweilte Kunden wie mich, wo ich mir denke, ey, meine Frage ist nicht dabei und ich fange schon an, meinen Computer anzuschreien, der kann ja gar nichts dafür, ne? Sondern es ist nur so ein dämlicher Bot, wo du in diesen Endlosschleifen gefangen bist, wo du einfach sagst, ey, wahrscheinlich könnte mir das ein Human in 2 Minuten beantworten. Ich habe nur diese eine Frage, ich komme hier nicht weiter. Deswegen, ich will das immer mal betonen, ich glaube, diese eine gute Definition für sich zu finden, was auch, wie man für sich selber überhaupt Produktivität definieren will, weil das Spiel, was ihr jetzt gemacht habt, ne, von einem IT-Admin zum Anwender, und jetzt kann ich mich über den Anwender ja noch hinaus fragen, ja, was will der denn eigentlich erreichen? Ja, und dann erst, glaube ich, wenn ich da einen guten Griff dran habe, mal über die wirklichen Outcomes gesprochen habe, dann kann ich auch anfangen, sinnvoll über Produktivität zu reden.
Definitiv. Deswegen müssen wir uns tatsächlich da häufig in die Ziele des Unternehmens erstmal reinversetzen. Ne? Wir spielen natürlich nur, einen bestimmten Bereich. Das geht vor allen Dingen in den Bereich Kundenservice. Aber auch da, wie du sagst, kann man unterschiedliche Strategien fahren. Und da müssen wir auch je nach Kundensegment und Kundengröße genau verstehen, was die denn eigentlich erreichen wollen. Also viele wollen auch möglichst viel mit ihren Kunden telefonieren. Wir haben aber auch sehr viele kleinere Kunden, die keine Vollzeitkräfte haben, die an der Hotline sitzen. Also keine Callcenter Agents, sondern das sind Leute, die halt auch mal telefonieren, aber eigentlich einen anderen Job haben. Ne? Und da spielt das Telefon eine ganz andere, nämlich störende Rolle. Und da ist es wieder ganz anders als in der Callcenter-Hotline, die man versucht auszulasten.
Ja, spannend. Hast du denn auch ein paar Zahlen, wenn wir jetzt mal wieder weg von der einzelnen Unternehmensebene gehen, wie sich so generell Produktivität?
Ja, das ist ja das Ernüchternde. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das in dem Post auch erwähnt hatte oder an anderer Stelle. Ich habe mich da dann im Zuge des Themas bei Zipgate noch mal ein bisschen eingelesen, wo denn gerade die Produktivität durch Digitalisierung steigt. Und nachher bin ich mit dem Gefühl zurückgeblieben, dass das hier irgendwie alles ein Riesenscam ist mit der Digitalisierung, weil da steigt überhaupt nichts. Also gerade seit die Digitalisierung so richtig Gas gibt, auch hierzulande, stagniert die Produktivität. Und auch da, jetzt sind wir schon wieder bei der Definition, muss man gucken, auf welche Definition von Produktivität setzen wir da. Und da finde ich am interessantesten die versucht auszublenden, dass ich ja natürlich auch Maschinen und Kapital auf so ein Problem schmeißen kann. Ne? Und da sieht es ein bisschen besser aus. Das ist dann das BEP, was man durch die Arbeitsstunden teilen kann. Aber dann gibst du die sogenannte totale Faktorproduktivität und die versucht das auszublenden, dass ich natürlich auch Sachen mit Geld und mit Material erschlagen kann, sondern versucht rauszukriegen, wie gut das Ganze durch effizientere Prozesse, durch das Zusammenspiel von Mensch und Maschine ausgenutzt wird. Und das stagniert tatsächlich und hat auch einen Namen. Das ist das sogenannte Produktivitätsparadoxon. Hat auch ein US-amerikanischer Professor mal entworfen und gesagt, man sieht die Digitalisierung und das Computerzeitalter überall, nur nicht in den Produktivitätsstatistiken. Also es ist kein deutsches Phänomen, sondern weltweit. Gibt es verschiedene Erklärungsversuche für, warum das so ist. Meine privatpersönliche Meinung ist, dass wir tatsächlich gerade in der Digitalisierung und im Softwarebereich eben das falsch verstehen, was eigentlich Produktivität ist und versuchen, den Job, den wir irgendwie sehen, den die Kunden haben, einfach nur schneller zu machen. Also wir elektrifizieren den sozusagen einfach nur, statt uns zu fragen, was ist denn eigentlich das Ziel, was die Leute erreichen wollen und das neu zu denken.
Und dann bin ich ja oft noch in der Situation, wenn ich als Unternehmen vielleicht mal einer sehr klassischen Definition von Produktivität habe ich natürlich auch erstmal riesige Investitionskosten in entsprechende Infrastruktur, digitale Systeme. Das ist oft mit einer großen Veränderung verbunden, dass dann weg von, keine Ahnung, ja, telefonischer Bestellannahme hin zu digitalem Order Entry oder was auch immer der Transformationsfokus ist. Und dann beißt sich ja so ein bisschen die Katze in den Schwanz, würde ich fast sagen, weil sich Technologien wieder so schnell verändern, dass ich in dem Moment, wo ich denke, eigentlich ich bin durch damit, ich eigentlich wieder, weil ich grundlegende Fehler gemacht habe, wieder dastehe und sage, okay, also nicht, dass ich jetzt wieder von vorne anfangen müsste, aber durch die Weiterentwicklung der Technologien kann ich 50% der Sachen, die ich mir vor 3, 4 Jahren mal gedacht habe, eigentlich nochmal grundlegend neu machen. Ja. Und so komme ich ja in so ein, könnte man sagen, ich verlagere einfach nur meinen Effort, schlimmerweise für viele Unternehmen auch in der Domäne, wo sie einfach keine Kompetenz haben. Ja, und könnte sogar vielleicht frech behaupten, die Produktivität sinkt, vielleicht sogar.
Kurzfristig, ja, kann sein.
Ja, weil sie das Thema eigentlich nicht richtig gut genug gegriffen kriegen, ne?
Ja.
Oder vielleicht auch mal, was ich ja so oft sehe, du hast es gerade mit Elektrifizieren gesagt, ich glaube, was vielen schwerfällt, ist mal wirklich für mich ist das dieser komplette Schritt zurück und sich zu fragen, was ist denn die Wirkung, die ich eigentlich mit dem Produkt, der Leistung, die ich habe, erzielen will.
Mhm.
Und dann nochmal anzufangen zu sagen, wenn ich das heute mal komplett neu denken würde, mit den technologischen Möglichkeiten, die wir heute haben, was käme denn dann dabei raus? Ja, und dann sagen Leute immer, ja, aber ich kann ja nicht von vorne anfangen, verstehe ich alles, aber nur mal als eine, man könnte sagen, als eine Denksportaufgabe, um dann zumindest mal auch immer zu sagen, okay, hier haben wir ein krasses Gap. Also hier machen wir eigentlich nur den Mini-Baby-Step und elektrifizieren eine Sache, ohne sie aber eigentlich wirklich zu transformieren und einmal digital neu zu denken.
Auf jeden Fall. Und das ist ja der Grund, warum neue Arbeitsweisen und Digitalisierung so häufig Hand in Hand gehen, ne? Weil es eigentlich fast immer dazu gehört, Prozesse neu zu denken. Und das kriegst du natürlich auch meistens nur dadurch hin, dass du Prozesse neu denkst und am besten das Ganze iterativ und halt nicht so klassisch wasserfallmäßig.
Ja, und da an der Stelle nochmal Werbung für euch, Siebgate. Ihr habt ja, glücklicherweise eine sehr offene Open House Policy. Kann sich das immer noch jeder angucken. Alle zwei Wochen. Ne? Kleiner Werbeeinschub für Siebgate. Oder ist das noch alle zwei Wochen? Ist das noch?
Da fragst du mich jetzt was. Also man kann auf jeden Fall, es gibt da auf unserer Webseite diverse Unterseiten, wo man sich was klicken kann, buchen kann. Und zum Mittagessen spreche ich hiermit die Einladung aus, wer über das Thema mit mir quatschen möchte, der ist auf jeden Fall auch herzlich eingeladen.
Ja, sehr gut. Angenommen.
Ja, gerne.
Weil man kann sich jeder angucken, wie er arbeitet. Und ich werde nie vergessen, als ich da war, das ist schon ein paar Jahre her, diese fragenden Gesichter der Leute, die euch zugehört haben, wie ihr gewisse Dinge managt. Ich werde das nie vergessen. Ein kleiner Exkurs. Da ging es darum, wie Mitarbeiter und wie ihr Entscheidungen trefft, welcher Mitarbeiter, warum, wo, auf welche Events, Fortbildungen etc. geht. Ich weiß nicht, ob das da heute immer noch so ist, aber die etwas saloppe Aussage, und da kamen viele Leute gar nicht drauf klar, das entscheidet der Mitarbeiter doch selbst. Und dann ging es sofort los. Ja, aber der eine fliegt auf die SWX für zwei Wochen in San Francisco und der andere will nur hier einen Kurs in der Lüneburger Heide machen für 2 Tage. Das ist doch nicht fair. Ja, da müssen doch die Mitarbeiter wissen, was für sie am besten ist.
Richtig, richtig, genau. Und natürlich haben wir da funktionierende informale Mechanismen, wenn jetzt jemand auf eine Konferenz in Dubai fährt, die überhaupt nichts mit seinem Fachgebiet zu tun hat, was tatsächlich noch nicht vorkam, aber wenn das so wäre, ne, dann wird wahrscheinlich auch Leute ihm entsprechend Feedback geben.
Ja.
Aber genau, Selbstverantwortung, ja, das ist das, was in der agilen Arbeitsweise so das Erste und Wichtigste ist, neben Transparenz. Und da können wir, glaube ich, auch nochmal den Bogen zur Produktivität spannen. Das ist mir nämlich dann auch erst die letzte Zeit über klar geworden. Viele Versuche, uns produktiver zu machen, die kommen so aus der alten Arbeitswelt, wo du genau wusstest, was du jetzt tun musst, weil das wurde dir von außen oder von der Natur einfach auferlegt. Das war völlig klar, dass jetzt das Feld zu pflügen ist oder die Kuh zu melken ist. Und es war auch völlig klar, wann es fertig ist. Und das ist halt bei den Projekten, mit denen wir in digitalen Umfeldern in der Wissensarbeit zu jonglieren, überhaupt nicht der Fall. Oder meine ich jetzt noch nicht mal hier Scrum und Agile, selbst so ein ganz normaler Sachbearbeiter, der im klassischen Umfeld arbeitet, der muss ja ständig neu entscheiden, ob er jetzt gerade lieber E-Mails beantwortet oder ob er jetzt einen wichtigen Kunden anruft oder ob er ans Telefon geht oder ob er jetzt eine PowerPoint macht oder ein Meeting vorbereitet. Und das sind ja Entscheidungen, die am Ende natürlich die Produktivität wieder beeinflussen, weil ich entscheide mich halt für etwas und auf der gleichen Seite und im gleichen Moment auch gegen etwas. Und deswegen auch hier, ist jetzt schon fast wie ein Mantra, Produktivität heißt, sich für das Richtige, Wichtige zu entscheiden und nicht einfach versuchen, jetzt durch Micro-Scheduling oder was die ganzen Produktivitätsbibeln da raten, möglichst viel in den Tag hineinzuquetschen. Das kann es nicht sein.
Ja, und auch mutig genug sein, sich mal auf die Reise zu machen, auch herauszufinden, also diese Unknowns eigentlich erstmal zu identifizieren, indem ich zumindest mal gewisse Hypothesen formuliere, aber da brauche ich jetzt ja wieder auch den Zielmaßstab. Also da bin ich jetzt wieder bei einer Definition von Produktivität.
Ja.
Damit ich überhaupt nachher bewerten kann, was hat mich denn diesem Ziel, ich will produktiver werden, eigentlich näher gebracht und was nicht. Aber stimmt, das habe ich noch nie, das ist ein guter Punkt. Ich muss es gerade mal laut für mich reflektieren, dass natürlich in der Vergangenheit viele vermeintlichen Produktivitätsgewinne sehr stark so in diesem ich weiß, was zu tun ist, Korridor abgelaufen sind.
Beschleunigen einfach, genau.
Ja, und jetzt natürlich auch viele mögliche Produktivitätsgewinne vielleicht erst im Verborgenen liegen und vielleicht auch damit dann auch wieder zu tun haben, ja, dass ich mal komplett raustrete, weil aus diesem, ne, aus dieser Rolle, aus dieser Position, die ich heute habe, und mir mehr um die Wirkung Gedanken mache, weil ich glaube, das erst befreit dich und bringt dich weg von dem, was tue ich heute, hin zu, was ist denn eigentlich der Impact, den ich erreichen will. Ich glaube, das ist ein wichtiger mentaler Schritt, um dann auch überhaupt darüber nachdenken zu können, was sind denn die Dinge, die ich glaube, von denen ich erwarte, dass sie mich produktiver machen, statt nur bei den Dingen anzufangen, die ich heute tue, weil dann bin ich automatisch wieder in diesem, ja, ich beschleunige es ein bisschen, ich elektrifiziere es.
Richtig, richtig, genau. Und eigentlich haben wir ja wunderbare Tools, die uns diese Zeit ermöglichen würden. Das ist ja wirklich, also das, was du beschreibst, dieses Zurücktreten, mal über etwas nachdenken, statt immer nur an etwas zu denken und quasi abzuarbeiten, zu organisieren. Durch die ganzen tollen KI-Tools hätten wir ja theoretisch die Zeit, mal eine Stunde spazieren zu gehen, um einfach mal auf einem Problem rumzukauen. Entweder mit mit einem Kollegen oder Kollegin oder ganz alleine. Die meisten Chefs werden, wenn man ehrlich ist, einem dann natürlich den Vogel zeigen, wenn man das vorschlägt als Produktivitäts-Hacks. Aber die ganzen erfolgreichen Männer und Frauen der Geschichte, das waren ja alles sehr begeisterte Spaziergänger, die halt ihre ganzen Ideen auf der Straße hatten. Nicht ohne Grund, weil das natürlich mit unserem Gehirn ganz viel macht, wenn wir einfach mal rausgehen. Und Fakt ist aber laut ganz vielen Studien, dass bis jetzt die KI-Welle genau das Gegenteil erzeugt, sondern die Überlastung von den Mitarbeitern, die durch KI unterstützt werden, steigt tatsächlich, weil halt immer mehr Aufgaben jetzt on top gepackt werden.
Mhm. Aber da hätte ich, also Stichwort, geht doch mal eine Stunde raus und mach dir Gedanken darüber, wie du produktiver werden könntest. Ich glaube, auch da sind wir gedanklich gefangen in einem Produktivitätsmissverständnis, weil ich eben Produktivität durch, ne, also mehr rein, mehr Input wird schon irgendwie den Output steigern. Also was versuche ich zu managen? Natürlich den Input, heißt ganz konkret die Zeit, die jemand irgendwie in irgendwas reinbringt.
Ja.
Auf die Idee zu kommen, zu sagen, ne, ich gehe mal eine Woche auf, machen wir mal Gedanken. Ja.
Da habe ich, ich hatte ja gerade das Buch erwähnt, was ich da vor vielen Jahren gelesen habe, Getting Things Done. Da gibt es ein Bild, das verfolgt mich bis heute und das ist eigentlich gar nicht mein Stil, weil es ein bisschen esoterisch ist, aber ich mag es. Kommt, glaube ich, aus dem Zen-Buddhismus und der Spruch heißt Mind like water. Also, dass dein Geist wie Wasser ist und gemeint damit ist, wenn du jetzt dir so einen ganz stillen Dorfteich vorstellst und du wirfst da einen Stein rein, dann reagiert das Wasser genau adäquat, genau angemessen auf die Masse des Steins und die Geschwindigkeit. Das heißt, das überreagiert nicht, aber das unterreagiert auch nicht, sondern es ist genau angemessen und beruhigt sich dann auch wieder. Und das ist so dieses Gefühl von Produktivität. Ist nicht, ich mache jetzt alles, was ich irgendwie machen könnte, versuche ich irgendwie in den Tag reinzuquetschen, sondern ich mache genau das Richtige. Ich reagiere genau angemessen auf die Anforderungen, die ich jetzt habe. Nicht unterreagieren, nicht überreagieren. Und das ist so der heilige Gral. Wenn man dieses Gefühl hat, dann ist man, glaube ich, schon auf einem sehr guten Level, was Produktivität angeht.
So, was kann ich denn jetzt als Unternehmen machen, wenn ich sage, Mensch, hört sich ja ganz vernünftig an, das Buch muss ich mir auch nochmal, ich muss es mir jetzt übrigens, also ich schiebe das schon lange auf meiner Leseliste vor mir her.
Ist, glaube ich, ganz gut gealtert, weil er auch sehr agnostisch ist, was Tools angeht. Ne? Also er sagt immer, du kannst das natürlich digital machen. Da gibt es auch inzwischen Tools wie Omnifocus und so, die voll auf GTD abfahren. Aber du kannst es auch einfach mit Karteikarten machen. Also ich bin inzwischen ja schon 20 Jahre GTD-Nutzer und bin happy damit. Kann ich dir empfehlen, das Buch.
Sehr gut. Was mache ich denn jetzt als Unternehmen, wenn ich sage, na, Produktivität? Ich rede zweimal drüber, aber so richtig gegriffen kriege ich das Thema nicht. Wie nähere ich mich dem? Was wären deine Tipps?
Ja, ich würde wirklich vom Ende her gucken, was möchte ich erreichen? Und das kann man natürlich auf einer höchst strategischen Ebene machen, sollte man auch tun. Ne? Also wo wollen wir denn eigentlich stehen? Was wollen wir eigentlich erreichen? Wo wollen wir gewinnen? als Unternehmen. Aber ich glaube, in den einzelnen Teams oder Abteilungen, wenn man sowas hat, auch mal zu fragen, was ist denn das, was ihr aus eurer Sicht erreichen wollt und was behindert euch? Und dann gibt es halt verschiedene Tools, wie man da wirklich zum Kern vordringen kann, zum Beispiel 5-mal warum fragen, sodass man diesen Lösungsraum und die Tool-Ebene mal verlässt und wirklich sich fragt, was das eigentliche Ziel der Übung ist. Und dann, ich glaube, so klassische Tools, wie wir sie auch im agilen, klassisch muss man schon sagen, wie wir sie im agilen Umfeld kennen, Retros und so, helfen da auch, wenn man genau mit dieser Fragestellung mal reingeht. Was hilft uns, unser eigentliches Ziel zu erreichen? Was behindert uns gerade dabei?
Mhm. Und dann anfangen zu implementieren und natürlich
in kleinen Mäuseschritten, genau.
Guten agilen Verständnis auch genau zu beobachten und wieder gegen die eigentlichen Ziele zu benchmarken und zu schauen, hat mich das dem Ziel näher gebracht?
Ja.
Und damit einer höheren Produktivität oder eben nicht?
Genau, also was ich zumindest mir gerade nicht vorstellen kann, dass man es wirklich misst im Sinne von, also da gibt es natürlich auch in Scrum diverse Sachen wie Velocity und so, die so in die Richtung zu gehen scheinen. Ich halte da ehrlich gesagt nichts von. Gestern erst einen Artikel gelesen, der gesagt hat, eigentlich müssten wir den ganzen Messquatsch in Bezug auf Produktivität komplett in die Tonne kippen und sowas wie Wellbeing oder so messen. Also am Ende geht es ja immer darum, um persönliches Glück und wie gut geht es uns eigentlich. Das kann man natürlich wirklich versuchen, als Unternehmen mal zu erfassen und auch historisch zu gucken, wie man sich entwickelt. Aber ansonsten glaube ich, dass in gut funktionierenden Unternehmen die Leute schon wissen, was sie eigentlich erreichen sollten und wollen. Und da kann man ansetzen.
Ja, sehr gut. Dann würde ich mal wagen, ein kleines Schleifchen an unser Gespräch zu machen.
Gerne.
Startpunkt, nicht nur dein LinkedIn-Post, sondern vielleicht auch die bisschen überzogene Aussage, dass trotz der vielen Digitalisierungsbemühungen, man kann ja sagen, in den letzten 25 Jahren, wir eigentlich keine großen Produktivitätsgewinne erzielt haben, also auch auf einer volkswirtschaftlichen Ebene. Mhm. Das setzt natürlich voraus, dass ich, das war ein zweiter wichtiger Punkt, überhaupt mal definiere und verstehe, ein Verständnis habe, was ist denn Produktivität, weil das ist, wie du gesagt hast, in einem sehr oberflächlichen Verständnis das Verhältnis Input-Output. Sehr einfach, aber in einem differenzierten Verständnis dann zum Beispiel scheitert schon wieder an der Frage, na, was ist denn jetzt eigentlich der Input? Ist es auch die Kapitalinvestition, die ich tätige und oder ist es nur die Zeit? Sind es nur die Arbeitskosten? Heißt, du kommst relativ schnell an einen Punkt, wo du eine genauere Definition brauchst von Produktivität. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann stagniert die Produktivität eigentlich trotz Digitalisierung. Nur eine Produktivitätskennzahl, die steigt leicht, nämlich dann, wenn man die ganzen Infrastrukturen, Investitionskosten rausnimmt.
Richtig, genau. Ja, genau.
Was ja bei Ihnen vielleicht ein Hinweis darauf wäre, dass wir eigentlich nur von der rechten auf die linke Seite überschieben. Also das, was wir auf der einen Seite sparen, Beispiel Selbstbedienungskassen, ja, da nehmen wir Mitarbeiter weg. Müssen wir auf der anderen Seite in den Aufbau von neuen Terminals und neuen Netzwerken und Kameras und hast du nicht gesehen, investieren.
Software-Updates, ja.
Software-Updates, genau. Das ist ein bisschen paradox, ja, weil oft wir denken ja immer und das hat uns dann in den Raum geführt. Na, warum ist es eigentlich so? Paradox ist es, weil wir eigentlich vordergründig erwarten, dass digitale Technologien uns per se besser, schneller machen. Aber das ist vielleicht auch gleichzeitig vielleicht Hypothese. Ich würde uns jetzt beide, glaube ich, denken da beide ähnlich drüber, dass wir vielleicht nicht weit genug denken. Also nicht weit genug denken im Sinne von, wir starten zu sehr bei den Tätigkeiten, die wir heute zu tun haben und überlegen dann, wie wir die mit irgendwelchen Tools richtiger machen können. Vielleicht aber auch uns zu wenig fragen, was sollten wir auch nicht mehr tun? Ist ja eine sehr schwierige Frage.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, eigentlich die schwierigste Entscheidungsfrage, die wir treffen müssen jeden Tag, das tun wir nicht. Mhm. Und durch diesen zu kurzen Fokus eigentlich immer nur wieder in der Situation landen, dass wir so ein bisschen vor uns hin digitalisieren oder elektrifizieren oder automatisieren, aber eigentlich gar nicht so richtig von der Stelle kommen. Und dann hast du noch dankenswerterweise den Zusatz gebracht, dass ja in dieser Erwartungshaltung aktuell immer noch mehr auf die Leute einprasselt. Also wir haben ja KI und wir müssen jetzt, ne, muss ja alles schneller gehen. Entsprechend kann ich so ein bisschen die Arbeitslast auch steigern. Was wäre vielleicht eine Maßnahme, mal einen Schritt zurückzutreten und wie ihr auch bei Zipgate euch schon mal grundlegend die Frage zu stellen, wo ist denn eigentlich der Impact oder das Outcome, das wir uns eigentlich für wen erwarten? Damit ich überhaupt mal so aus einer System Thinking Sicht würde ich sagen, ich muss mal die Grenzen meines Systems überhaupt definieren. Ja. Das ist ein Extrem, es ist wahrscheinlich eine der wichtigsten strategischen Fragen, die ich auch zu beantworten habe. Also wo das genau hört denn das auf für mich und wo sage ich auch, dass es so ein bisschen außerhalb dessen, was ich überhaupt beeinflussen kann oder auch möchte, da mal rauszugehen, diese Grenzen zu definieren, für sich gute Outcomes zu definieren, damit ich dann überhaupt in der Lage bin, auch in einem kontinuierlichen Überprüfungs-, also beobachten, wo hängt's, wo passt's noch nicht, dann in so einem typischen agilen Verständnis auch immer wieder reingehen kann, zu sagen, komme ich jetzt einer höheren Produktivität, mehr Outcome, komme ich dem entgegen, ja oder nein? Wenn nein, lassen, wenn ja, mehr davon. Habe ich was vergessen?
Wow. Du kannst aber gut zusammenfassen.
Das war die KI.
Ja, ich wollte gerade sagen, ChatGPT hat das nicht besser bekommen.
Nein, natürlich nicht. Der hätte ja auch nicht
den guten Input machst.
Bekommen. Bitte?
Als ob du es beruflich machst.
Ja, so ähnlich. Marcel, dann danke ich dir herzlich.
Vielen Dank.
Ich freue mich auf das Mittagessen. Vielleicht machen wir ja auch mal einen DNO-Ausflug zu Zipgate. Und dann kommen wir mal und würdest du uns auch persönlich rumführen?
Auf jeden Fall, mache ich sehr gerne.
Ja, ja, sehr gut. Was sollst du jetzt auch anders sagen? Ja, wir sind ja live on stage.
Nein, wenn du gleich auf Stopp drückst, dann machen wir direkt den Termin aus.
Sehr gut. Marcel, dankeschön.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss. Schön, dass du bis zum Ende dabei warst. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann freuen wir uns über deine Bewertung. Wenn du mehr über die Gestaltung deiner digitalen Neuordnung erfahren möchtest, abonniere unseren Newsletter unter dno.de/newsletter. Einmal die Woche neue Beiträge, frische Artikel, Tools und Guides für die Gestaltung deiner digitalen Neuordnung. dno.de/newsletter. Bis zum nächsten Mal.